Domradio, das Thema.
Ich darf Sie noch einmal ganz herzlich hier begrüßen, auch meine Studiogäste. 5 Studiogäste habe ich heute eingeladen, die ganz viel zu erzählen haben. Und die Initialzündung zu dieser Sendung, die gab ein Herr namens Nikolaus Bonertz. Ganz genau, Herr Bonertz, bevor Sie uns jetzt verraten, wie die anderen auch, was Sie auf die Beine gestellt haben, können Sie uns erzählen, was Ihre Arbeit so, Ihr Herz so bereichert?
Ja, gerne. Ich bin vor über 40 Jahren nach Bagdad gekommen, zum ersten Mal, und bin dann sehr viel in der Gegend generell gewesen, in Saudi-Arabien, in den Emiraten und in Bagdad, und habe dann auch einen engen Kontakt im späteren Verlauf zum Krankenhaus bekommen, zum Krankenhaus St. Raphael, gegenüber der St. Raphael-Kirche in Bagdad, christliche Kirche. Und das Krankenhaus wird geführt von katholischen irakischen Nonnen. Und seitdem wir da einige Spenden hingemacht haben, meine Frau und ich seinerzeit durch Tür zu Tür sammeln, da kamen da 2 40-Fuß-Container bei raus, und seitdem haben die mich in ihr Herz geschlossen, und wir mögen uns beide sehr gerne. Und seitdem habe ich auch immer die Gelegenheit, wenn ich geschäftlich in Bagdad bin, in dem Krankenhaus zu wohnen, was natürlich in der heutigen Zeit ein großer Sicherheitspunkt ist.
Neben Ihnen sitzt Susanne Deppe-Polzin, auch Ihnen. Wie Sie möchte ich bitten, zunächst zu erzählen, was das Tolle denn an der Arbeit ist, die Sie erstmal noch nicht verraten sollten.
Ja, genau.
Was gibt Ihnen das persönlich fürs Herz, für die Seele?
Mein Name ist Susanne Deppe-Polzin. Mich bereichert das total, wenn ich das Ergebnis sehe. Also es ist einfach so schön, in diese Augen zu blicken, wenn das Ergebnis da ist, und zu sehen, was sich bei den Menschen verändert hat in ihrem Leben. Und das bereichert mich. Und durch den Kontakt, durch die vielen Menschen, habe ich auch ganz viel Neues gelernt. Also läuft nicht jeder Tag so wie ja normalerweise. Also es läuft nicht nach Schema F ab, sondern man begegnet so vielen neuen Gestalten, und das ist einfach fantastisch. Und dann noch zu sehen, wie die sich weiterentwickeln. Also ganz, ganz, ganz toll.
Neben Herrn Bonertz sitzt Monika Jabe. Frau Jahre, stellen Sie sich auch kurz vor, woher Sie herkommen und was das Schöne an Ihrer ehrenamtlichen Arbeit ist.
Mein Name ist Monika Jahre. Was ist das Tolle an diesen Dingen, die wir so betreiben? Dieses gute Gefühl zu haben, dass man in einer Gruppe sehr schön arbeiten kann, viel Erfolg hat mit dem, was man macht. Man wird angenommen von den Menschen, die um uns herum sind, die sagen, Mensch, ihr macht das toll, macht weiter so, und wir sind bereit zu spenden, denn darum geht es bei uns letzten Endes. Und ja, so haben wir jetzt schon seit 2013, sind wir sehr bei der Arbeit, und eben uns bereichert das alle unglaublich. Uns, diese Gruppe, die ich später vorstelle.
Neben Ihnen Frau Ursula Rosendahl und Uwe Stumpf. Sie beide kommen von einer Organisation, die auch mit Herz und Hand agiert, muss man sagen, Herr Stumpf. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee, das zu machen, was Sie machen, ohne jetzt gleich zu verraten, was Sie machen genau?
Ja, meine Frau und ich waren auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit, weil die Kinder, die waren aus dem Haus, und nur vom Fernseher rumzusitzen, ist nicht unser Ding. Und wir wollten der Gesellschaft wieder das zurückgeben, was sie uns damals gegeben hat. Und so kam man auf die Idee. Und immer diese lächelnden Gesichter zu sehen, und das tut einfach gut. Ne?
Frau Rosendahl, Sie sind auch zu der Gruppe dann später gestoßen, oder waren Sie von Anfang an dabei?
Nein, ich bin erst seit 4 Jahren dabei. Uns gibt es seit 5 jetzt. Und mich hat also auch die Zielsetzung sehr interessiert. Und dann auch begeistert.
Sie haben jetzt Jubiläum gehabt, haben Sie schon gerade angemerkt.
Ja.
Vierjähriges, ne?
Ja.
Wird gefeiert, ein bisschen?
Ja. Ja? Wir haben mehrere Aktionen. Ja. Wir haben dieses Jahr mehrere Aktionen geplant. Unter anderem haben wir, ich habe einen Film zusammengestellt über 5 Jahre, was in 5 Jahren mit unserem Verein passiert ist. Dann kommen demnächst noch die Klinik-Clowns zu uns und.
Jetzt wollen wir aber mal das Geheimnis lüften und fangen an, Herr Bonertz. schon ein bisschen erzählt, was er macht. Was genau, wird er gleich noch ein bisschen erläutern. Fangen wir an mit Susanne Deppe-Polzin vom Grenzenlosen Sportverein.
Ja, ich, genau.
Heißt, die Grenzen liegen wo nicht. Der Sportverein ist eigentlich für alle offen, ne?
Ja, der ist nämlich genau, da liegt der Schwerpunkt. Also Grenzenloser Sportverein. Wir haben auch lange hin und her überlegt, welchen Namen wir nehmen. Und letztendlich haben wir uns aus einer Initiative gegründet, das nannte sich damals Laufen mit Obdachlosen und Bedürftigen. Also es war erstmal ein ganz banaler Versuch, bedürftige Mitbürger zum Laufen zu bringen. Wir haben Staffelplätze vom Köln-Marathon bekommen und hatten natürlich das große Ziel, dass jeder so seine 10 Kilometer beim Köln-Marathon läuft. Ja, das Spannende war, wir haben dann beim Obdachlosentreff im Sonntagsfrühstück beim Brinkstreff haben wir erstmal unseren Fokus da drauf gelegt, haben wir ehrenamtlich beim Obdachlosenfrühstück geholfen, um Kontakt zu schaffen. Kontakt war super, also die Menschen sind ja wirklich sehr offen dort. Und ja, ich habe noch nie so viele Telefonnummern zugesteckt bekommen und es konnte losgehen. Wir hatten Sponsoren, wir hatten die Staffelplätze, wir hatten ein Krankenhaus, was uns die medizinische Untersuchung gewährleistete. Und Tag X kam und die große Frage, wie viel waren da?
Wer kommt?
Wer kommt? Genau, und es waren drei da. Es waren drei Personen da. Aber das sollte uns jetzt nicht entmutigen. Einer ist dann wirklich dann noch zwischendurch abgesprungen, weil er das mit der Regelmäßigkeit nicht hingekriegt hat. Aber was passierte? Wir haben wirklich mit dem Projekt gestartet und das hat sich in der Szene rumgesprochen, wie toll das ist. Und daher sind wir dann wirklich zu vier Teilnehmern gekommen, die dann auch wirklich beim Köln-Marathon durchs Ziel gelaufen sind. Und das war ganz, ganz, ganz fantastisch. Alleine dieser Zieleinlauf, die Medaille und diese Urkunde in der Hand. Und das Tolle war, die haben dann gesagt so, boah, das haben wir jetzt geschafft. Wir waren regelmäßig beim Training. Und ja, dann schaffen wir alles andere im Leben auch noch. Und mittlerweile ist es so, dass die Teilnehmer auch alle nicht mehr wohnungslos sind, sondern haben auch zum Teil schon eine Arbeit gefunden. Und da sieht man natürlich, wie Sport wirken kann. Auch diese Gemeinschaft, die haben sich ja während des Trainings auch unterstützt. Wenn einer mal nicht kam, dann hieß es, hör mal, wo warst denn du gestern? Warum bist du nicht zum Training gekommen? Was soll das? Ja, wir machen uns hier die Mühe, warum warst du nicht da? Und ja, der Marathon ist gelaufen und dann kam die große Frage, Susanne, hör mal zu, wir haben so viel Spaß gehabt, wir wollen das nächstes Jahr nochmal machen. Habe ich gesagt, okay, wir gründen jetzt einen Verein. Und es waren wirklich, die Gründungsmitglieder sind bedürftige Mitmenschen aus Köln, die diesen Verein gegründet haben. Und so entstand auch der Name Grenzenlos, dass wir versuchen, die Grenzen offen zu halten, dass wir für jeden Mitbürger hier in Köln beziehungsweise auch über die Grenzen hinaus Sport kostenlos anbieten. Und das ist halt unser Ziel. Mittlerweile durch die Flüchtlingskrise sind die Flüchtlinge auch dazugekommen, weil die fallen auch unter die Bedürftigkeit. Natürlich ist auch der normale Mitbürger herzlich willkommen, bei unserem Projekt mitzumachen.
Angucken kann man sich das zum Beispiel im Internet unter www.grenzenloser-sportverein.de. Da steht so ein bisschen was drin, da sind auch Bilder drin, die man sich dann angucken kann mit Ihnen, Frau Deppe-Polzin. Ja. Ich möchte das Wort an Frau Rosendahl weitergeben. Frau Rosendahl, ich sehe, Sie haben einen Korb vor sich stehen. Ja. Da sind Figuren drin, ja? Verschiedene Figuren. Was sind das für Figuren? Können Sie uns aufklären, was das ist? Das sehen aus wie Teddys, würde ich sagen. Ne?
Das sind ursprünglich Teddys gewesen, und zwar Trost-Teddys. Damit ist das schon mal etwas vorausgenommen. Es sind Tröster, Seelentröster für Kinder, die sich in beängstigenden Situationen befinden, die aus Notsituationen rausgeholt werden von Polizei, Feuerwehr, also Rettungsdienste allgemein, die in Krankenhäusern sind und die ein Lächeln aufs Gesicht bekommen sollen.
Wo kaufen Sie denn die Teddys?
Die kaufen wir nicht, die werden von uns angefertigt.
Sie selber machen die?
Also. Wir machen die alle, wir sind also ein größerer, nicht nur Strickkreis. Der Strickkreis ergibt sich daraus. Die Produkte müssen hergestellt werden. Und dazu haben wir Wolle zur Verfügung bekommen von aus Haushalten, wo eben halt noch Wollreste sind aus den Zeiten, wo man die Kinder oder die Enkelkinder bestrickte. Die werden von uns weiterverarbeitet und dadurch ergaben sich auch sehr viele, ja, kleine Künstler bei uns. Es sind welche, die stricken nur, die stricken auch wie ich, immer nach einem und demselben Prinzip. Die anderen machen kleine Figuren, die ich jetzt gerade mal so zeigen kann. Aber im Ganzen, im Großen und Ganzen ist also aus dem Verein Trost-Teddys ein Trost-Teddy mit seinen Freunden geworden.
Also ganz viele Freunde haben sie mitgebracht. Man kann auch im Internet nachgucken unter www.trostteddy.de. Kann man sich über das Projekt informieren, was Sie planen. Fünfjähriges Jubiläum, haben wir gerade schon erwähnt. Neben Ihnen Frau Jarre, auch Ihr Verein ist was ganz Besonderes. Also wo Sie herkommen, das würde man jetzt erstmal nicht mit Armut oder mit prekären Verhältnissen in Verbindung bringen, sondern eher im Gegenteil. Und trotzdem, gerade deswegen, engagieren Sie sich sehr sozial, zum Beispiel für magersüchtige Mädchen, aber noch viele andere Sachen. Klären Sie uns auf.
Ja, richtig. Wir sind ein Lions Club. Ursprünglich waren wir einige Frauen, die wirklich das große Glück in ihrem Leben haben, in gesicherten Verhältnissen zu leben. Und wir haben uns überlegt, wie und wo können wir helfen? Und alleine ist das immer etwas schwierig. Also haben wir uns gesagt, wir müssen uns überlegen, wie wir uns am besten zusammenschließen. Und da kamen uns die Lions in den Sinn. Natürlich hat man schon sehr viel davon gehört. Es gibt ja inzwischen 1,4 Millionen Mitglieder weltweit. Also es ist eigentlich die größte Hilfsorganisation, die es überhaupt gibt. Und ja, so ist dann die Idee entstanden, einen Lions-Club zu gründen.
Nur für
einen
Frauen?
Einen Lions-Damen-Club, was überhaupt gar nicht so einfach war.
Das ist ja eigentlich eine reine Männerdomäne.
Weil ursprünglich war es eine reine Männerdomäne. Es gibt inzwischen ein paar gemischte Clubs und auch ein paar Frauenclubs in Deutschland. Aber in Köln sind wir der Einzige und deshalb heißen wir auch Lions Club Köln-Ursula. Das gehört sich so in Köln.
Sie machen ja ganz viel. Können Sie vielleicht so ein, zwei Projekte nennen, womit Sie sich auch ganz stark auch identifizieren? Hilfsprojekte, die gerade angelaufen sind oder noch laufen?
Wir unterstützen sehr viel die Lobby für Mädchen. Das ist ein Verein in Köln, der sich eben auch um Kinder kümmert und Mädchen, Jugendliche, die Probleme zu Hause haben, die missbraucht werden, die Stress in der Schule haben, die schwanger sind. Da helfen wir sehr stark mit den Veranstaltungen, die wir dann abhalten, indem wir dadurch Geld sammeln. Zum Beispiel beim letzten Mal haben wir einen Film vorgeführt, Rhythm Is It, ein alter Film, der aber eben zeigt, was aus Jugendlichen werden kann, wenn sie richtig an die Hand genommen werden. Und wir haben dann auch einen Verein auftreten lassen, der Flüchtlinge und Kinder aus bedürftigen Familien hat, die auch Tanzgruppen zusammenstellen. Und die wiederum haben wir dann unterstützt, indem wir den Film gezeigt haben, dafür natürlich Eintrittsgelder genommen haben. Und da sind mal eben 3.500 Euro zusammengekommen für diesen Verein.
Klein und fein, aber ohne Lobby, haben wir unsere Sendung genannt. Außergewöhnliche Persönlichkeiten, die hier versammelt sind mit außergewöhnlichen Projekten, die nicht so im Rampenlicht stehen, abseits der Öffentlichkeit auch nicht so viele politische Kontakte haben oder Finanzmittel haben und trotzdem ganz viel auf die Beine stellen. Zum Beispiel Herr Bonnertz. Herr Bonnertz hat schon so ein bisschen erzählt, gerade eben, was er macht oder wo er sich engagiert. Herr Bonnertz, Sie haben mir erzählt, dass es für Sie gerade jetzt nicht besonders einfach ist, ne? Wenn Sie ein besonderes Stichwort fallen lassen. Können Sie noch mal erzählen, was Sie mir da erzählt haben, gerade im Vorgespräch?
Ja, das Problem zurzeit ist, dass Deutschland natürlich sehr viele Flüchtlinge aufnimmt und auch sehr die Medien damit strapaziert, mit den ganzen Meldungen, die dazugehören dauernd. Und ich muss dazu sagen, mein Projekt ist natürlich, findet im Herkunftsland, im Irak statt. Und da kommt man erst in zweiter Gelegenheit zu, den Leuten zu erklären, das ist ja nicht hier, weil die Leute sagen, wenn ich von Flüchtlingsprojekt rede, lassen Sie mich bitte erstmal in Ruhe. Ich will das nichts mehr von hören. Ich höre da jeden Tag in Nachrichten genug von. Und deshalb wurde dieser Verein gegründet, um Spenden zu sammeln für ein Wohnprojekt in Bagdad für Flüchtlinge aus dem Norden des Irak, die ich im Krankenhaus immer miterlebt habe, wie die sich dort Medikamente abholten unter Nachweis dieser kirchlichen Zugehörigkeit im Norden.
Mehr über dieses Projekt von Herrn Bonnertz gleich nach den Nachrichten. Jetzt folgt erstmal das Neueste aus Deutschland und der Welt. Danach geht es weiter mit dem Thema Klein und Fein, aber ohne Lobby. Außergewöhnliche Persönlichkeiten heute hier zu Gast im Thema. Bis gleich. Und ich darf Sie noch einmal begrüßen zum Thema Klein und Fein, aber ohne Lobby. Warum es wertvolle Hilfsinitiativen von Einzelkämpfern oft schwer haben. Ich begrüße noch einmal Susanne Deppe-Polzin vom Grenzenlosen Sportverein. Nikolaus Bonnertz von der St. Raphael Flüchtlingshilfe im Irak, Monika Jarre vom Lions Club Köln, Ursula Rosendahl von den Trost-Teddys und neben ihr ihr Kollege Uwe Stumpf. Ja, auch Sie, Frau Rosendahl, Herr Stumpf, haben mit Flüchtlingen zu tun, auch wie Herr Bonnertz. Herr Stumpf, was tun Sie für Flüchtlinge, aber auch für jene Menschen, die in den Krisenregionen noch weiterleben, ausharren müssen?
Ja, also was wir machen, wir können für unsere Teddys ja nicht jede Wolle benutzen. Und daraus machen wir dann Schals, Mützen, Stulpen, Socken. Und die werden dann gespendet.
Wohin gehen die Sachen dann?
Ja, erstmal jetzt zu unseren Obdachlosen. Wir sammeln also ein ganzes Jahr lang. Und dann gehen die zur kalten Jahreszeit, geht es dann ab nach Krefeld zum Kältebus. Oder nach Bergisch Gladbach und Leverkusen zu den Obdachlosen. Und die freuen sich jedes Mal tierisch, wenn wir da mit ankommen. Ne?
Also sie machen nicht nur die Teddys, sondern auch ganz praktische Kleidungsstücke.
Ja, genau.
Aber auch für Flüchtlinge, habe ich gelesen auf ihrer Seite. Also sie schicken teilweise
die
Sachen
auch. Ja, wir wollen
auch
für Flüchtlinge, aber bisher sagen die immer noch, die Kleiderkammern sind voll, wir brauchen im Augenblick nichts. Und
obwohl die Sachen so schön sind.
Obwohl die Sachen so schön sind und alle selbst gemacht sind, ja. Ich sage, in Bergisch Gladbach selber da war es, auf die Steinbeine zu stellen, ist ein bisschen kompliziert.
Sagen Herr Bonnertz, Sie schlagen die Hände über den Kopf zusammen, als Sie das jetzt gerade hören. Warum?
Ja, weil das eine mittlerweile bekannte Reaktion öffentlicher Stellen ist, die immer sagen, nein, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht und wir können auch für Sie nichts tun. Ich habe alle Parteien angeschrieben, ich habe alle Ministerien angeschrieben, um Unterstützung gebeten und dann kommt irgendein Lappalienbrief zurück, wenden Sie sich dahin oder dorthin und das habe ich dann auch gemacht. Aber auch da kam keine Reaktion. Also das ist sehr schwer. Man muss schon sehr, sehr anhaltend dranbleiben.
Hartnäckig sein.
Ja, hartnäckig sein. Das ist das richtige Wort.
Wie Frau Deppe-Polzin ist auch hartnäckig.
Ja,
zäh, muss man wirklich sagen, weil Sie haben auch ständig mit solchen kleinen oder großen Widrigkeiten zu kämpfen.
Ja,
ne? Was ist jetzt im Moment steht an bei Ihnen?
Ja, im Moment steht an, wir haben eine ehemals Arbeitslose gehabt, die hat ihren Übungsleiterschein für Schwimmen, also ihren Trainerschein für Schwimmen gemacht. Und die würde gerne kostenloses Schwimmangebot für Nichtschwimmer anbieten. Und da sind wir mittlerweile, muss ich sagen, ein Jahr schon dran und suchen nach Wasser in Köln. Ich meine, ich verstehe das. Wasser ist rar, Bäder kosten Geld. Das verstehe ich alles. Aber wenn ich mir mal so das Rodenkirchenbadbitz begucke, was samstags fürs öffentliche Publikum offen hat und sonntags gar nichts geöffnet ist, wäre es doch schön, wenn wir da wenigstens eine Stunde für Nichtschwimmer bekommen würden. Also das wäre das Größte, was dieses Jahr noch passieren könnte.
Ja, hier geht es weiter im Domradio. Klein und fein, aber ohne Lobby. Sie haben das gerade schon so ein bisschen erzählt mit den Schwierigkeiten, mit den Widrigkeiten. Frau Jarre, kennen Sie das auch, diese Widrigkeiten mit den Behörden oder vielleicht auch mit der Öffentlichkeit, die sagt, ach, das ist doch gar nicht alles so schlimm und darüber soll man sich keine Gedanken machen. Fällt Ihnen da was ein, wo Sie schon mal so Erlebnisse hatten?
Eigentlich nicht, nein. Das ist aber auch so, dass wir ja ein Club sind, der sich 2013 gegründet hat und der sich so langsam aufbaut und größere Projekte in Angriff nehmen will. Bislang war es so, dass wir mehr oder weniger in diesem kleinen Kreis geblieben sind. Wir sind ja 23 Frauen Und da gibt es natürlich so eine Menge Menschen drumherum, die man zu den Veranstaltungen einladen kann, die spenden. Und wir spüren so eben seit unserem letzten Projekt, diesem Filmprojekt, was wir im Übrigen auch einmal im Jahr immer wieder schon gemacht haben, mit großem Erfolg, dass es immer mehr Interesse gibt. Und bislang hatten wir es nicht nötig, wenn ich das mal so sagen darf, so an die Behörden heranzutreten, um irgendetwas zu erreichen.
Wie suchen Sie denn Projekte aus, die Sie für förderungswürdig halten? Kann man auf Sie zutreten oder lesen Sie was in den Medien oder stoßen Sie über Bekannte oder Verwandte auf notwendige Hilfsangebote?
Wir wollen uns ja eben hauptsächlich für Frauen und Mädchen bzw. Kinder einsetzen. Und da gibt es natürlich auch schon viele Vereine in Köln, die man unterstützen kann. Und so schauen wir, wenn wir beispielsweise eben einen Film vorführen, nehme ich mal als Beispiel die Wüstenblume, dann haben wir uns mit dem Verein Agisra in Verbindung gesetzt, die sich ja eben auch darum kümmern, dass hier in Deutschland keine Mädchen mehr beschnitten werden. Das ist ja grausam, was da noch hier in Deutschland passiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann laden wir einen solchen Verein zu einem Film vor, bei dieser Filmvorführung ein und dann berichten die von ihren Situationen, die sie hier in Köln erleben. Und da werden die Menschen aufmerksam, sind entsetzt. Viele waren zum ersten Mal in diesem Film und sagten, das kann es auch gar nicht geben. Und es gibt es auch in Deutschland. Und so suchen wir eben dann projektbezogen auch die Dinge, wo wir hinspenden.
Agisra, muss man wissen, ist ein Verein, der sich gegen die Unterdrückung von Frauen und Mädchen, vor allem mit Migrationshintergrund, kümmert, also hauptsächlich gegen die sexuelle Unterdrückung von Frauen und Mädchen, machen sehr viele und auch sehr gute Arbeit und kämpfen auch oft, was die Finanzen angeht, weil wer interessiert sich schon für eine solche Minderheit in Anführungsstrichen. Richtig, von daher ist die Arbeit auch ganz notwendig. Und Sie laden dann auch tatsächlich zu den Filmen dann ein?
Richtig, ja. Wir verkaufen Eintrittskarten für 12 Euro oder 15 Euro. Und dann haben wir auch immer mit dem Kino, wo es vorgeführt wird, die letzten Male waren wir im Filmforum im Museum Ludwig, gute Konditionen. Wir leihen den Film aus und im Prinzip ist das ja unsere ganze Arbeit. Und dann wird eben versucht, den Raum mit 250 Personen zu füllen und das gelingt uns auch.
Ja, Herr Stumpf und Frau Rosendahl, Sie setzen sich auch für Frauen, für junge Mädchen ein, unter anderem in einem aktuellen Projekt. Was haben Sie gemacht?
Ja, wir haben vor kurzem Teddys ans Frauenhaus in Bergisch Gladbach gespendet und wir haben die Damen auch zu uns eingeladen. Die Damen haben sich dann informiert, wie es über uns geht, wie wir die Sachen herstellen. Sie haben von ihrem Projekt erzählt. Und die waren nachher richtig froh, dass sie von uns mehr Sachen mitnehmen können für die Kinder, wenn die aus den Familien rauskommen. Die haben ja da nichts. Und so haben sie zumindest schon mal ein Tier oder eine Figur, wo sie sich dran festhalten können, wo sie dieses Armes mitnehmen können ins Bett, wo sie ankuscheln können. Und das war, was die Damen sehr erfreut hat.
Also das waren Frauen, die mit ihren Kindern dann geflohen sind vor ihren gewalttätigen Ehemännern und dann im Frauenhaus untergekommen sind.
Ja.
Wie sind Sie denn da dran gekommen an die, oder wie kam diese Idee, gerade das Frauenhaus anzusprechen?
Ja, es ging darum, wir wollten wieder was in Bergisch Gladbach machen und in Bergisch Gladbach mit Kindern gibt es nicht so viel. Da gibt es die einzelnen Krankenhäuser, wo die Kinder geboren werden und es gibt halt das Frauenhaus. Ne? Und da haben wir es einfach mal angesprochen und die waren von der Idee begeistert, kamen zu uns, wie gesagt, und dann nahm die Sache ihren Lauf.
Wenn Sie die Leute begeistern oder wenn Sie sich vorstellen, dann nehmen Sie, Frau Rosendahl und Herr Stumpf, auch immer was mit, ne?
Also ja, das ist das Beste. Erstmal nimmt man sich selbst mit, indem man dem Projekt dann ein Gesicht gibt. Und wir haben dann für Stellen, die wir neu besuchen, immer Projekte dabei. Jetzt vor mir steht schon so ein Körbchen, was wir dann hier mit in die Redaktion gebracht haben, damit also auch Sie, Herr Kolokowski, das selbst sehen können. Und dann kann jeder, der dieses Objekt dann kennenlernt, sofort damit eine Person in Bezug bringen. Und damit hat man einen besseren Vorstellung von der ganzen Sache. Was uns allerdings in den Krankenhäusern nicht so gut kommt, wir bringen da auch die Sachen hin und Es wird nicht immer umgesetzt. Das ist leider für uns sehr schade, weil dann so manche Kinder nicht in den keine Trösterchen bekommen.
Ja, und jetzt geht's weiter hier. Klein und fein, aber ohne Lobby. Warum es wertvolle Hilfsinitiativen von Einzelkämpfern oft schwer haben. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich möchte noch einmal begrüßen. Einmal Herrn Bonnertz von der St. Raphael Flüchtlingshilfe im Irak, Monika Jaré vom Lions Club Köln-Ursula, der einzige Lions Club für Damen in Köln oder in Deutschland?
In Köln.
In Köln, genau. Ursula Rosendahl und Uwe Stumpf von den Trost-Teddys e.V. Die Susanne Deppe-Polzin vom Grenzenlosen Sportverein musste uns leider schon verlassen, aber Sie können, verehrte Hörerinnen und Hörer, Informationen über den Grenzenlosen Sportverein im Internet finden unter www.grenzenloser-sportverein.de. Ja, und jetzt möchte ich natürlich fragen, wir haben so ein bisschen schon über die Schwierigkeiten auch gesprochen in den Behörden. Wie wird man von der Politik eigentlich wahrgenommen? Wird man so als Exot wahrgenommen? Sie haben ja jetzt nicht so einen großen Apparat, Herr Bonnertz, wie jetzt zum Beispiel andere Hilfsorganisationen wie UNICEF zum Beispiel. Die machen ja Ähnliches wie Sie auch, oder Deutsches Rotes Kreuz. Sie haben keine Manpower, Sie haben relativ wenig Eigenmittel, Sie machen kaum oder keine Öffentlichkeitsarbeit, weil das im Grunde, Sie sind Einzelkämpfer. Wie werden Sie dann von der Politik, aber auch vielleicht von potenziellen Geldgebern überhaupt auf- oder wahrgenommen?
Im Prinzip gar nicht. Im Prinzip werde ich gar nicht wahrgenommen. Und wenn ich die Organisationen oder diese Leute direkt anspreche, bekomme ich entweder gar keine Antwort mehr oder es kommt irgendeine allgemein gültige Antwort. Ist sehr schön, was Sie da machen, aber wir wollen uns da nicht engagieren in keiner Form. So ist die klarste Aussage.
Obwohl das so ein doch außergewöhnliches Projekt ist. Und die Politik redet immer davon, man muss den Menschen in den Krisengebieten helfen und man muss sehen, dass die Zustände dort verbessert werden. Das ist ja im Moment der Duktus, das Credo aller politischen Parteien. Genau. Und jetzt kommen Sie und sagen, ja, schön wäre es, wenn man dann...
Ich habe das Gleiche schon zu Beginn dieser Krisen vor Jahren schon gesagt, dass man in den Herkunftsländern etwas machen muss. Und jetzt höre ich das regelmäßig von der Politik, auch von Frau Merkel, in den Herkunftsländern. Aber wenn ich mich jetzt informiere über meine Kontakte, die ich dort habe, passiert gar nichts. Null und gar nichts. Das bleibt meiner Ansicht nach nur wieder im Verwaltungsvorgang hängen und x Instanzen kümmern sich darum und zum Schluss wird leider nichts gemacht. Und mir geht es ja darum, und deshalb bin ich hier intensiv tätig in Deutschland, Spenden zu sammeln für dieses Wohnprojekt in Bagdad für Flüchtlinge, gleich welcher Konfession. Das möchte ich dazu auch noch behaupten. Aber Christen sollten es sein, in erster Linie. Und das war der Anlasser, um sich darum zu kümmern. Und da gibt es eine Internetseite, www.st-raphael-bgw.de. Da können Sie alle Einzelheiten über diese Organisation feststellen. Und wir versuchen natürlich, erfolgreicher zu werden, weil das bisher nach einem Jahr nach Gründung nicht sehr ermutigend ist zurzeit. Wahrscheinlich wegen der Situation in Deutschland auch.
Und Sie machen trotzdem weiter. Und man muss wissen, dass man schon für einen Jahresbeitrag von 12 Euro, das ist 1 Euro pro Monat, helfen kann. Also nochmal die Internetadresse von Nikolaus Bonnertz, seiner Hilfsorganisation St. Raphael Flüchtlingshilfe im Irak, lautet www.st-raphael-bgw.de. Ja, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, wichtiges, aber auch schwieriges Thema für Sie, auch jetzt für die kommenden Projekte, die Sie avisiert haben, mit denen Sie am Start sind. Herr Stumpf, Frau Rosendahl von den Trost-Teddys, was ist geplant als nächstes?
Ja, als nächstes ist erstmal geplant, dass wir wieder Teddys dort Notaufnahme bringen, in die Uniklinik Köln. die meldet sich regelmäßig einmal im Monat. Und da sind es so 100, 150 Tätis, die wir da vorbeibringen. Und gestern ist an die Klinik hier in Port, an die Kinderklinik auch schon wieder Tätis gebracht worden. Und wir wollen die kompletten Notaufnahmen hier in Köln bestücken mit den Tätis. Weil das ist ja der Anlaufpunkt, wo kranke Kinder oder notleidende Kinder hinkommen. Ne? Eine Dame von unserem Strickteich, die engagiert sich auch noch für, auch für Flüchtlinge speziell. Und es gibt hier in Köln im evangelischen Krankenhaus gibt es eine Sprechstunde für Bedürftige, die keine Krankenversicherung haben. So, und da geben wir auch so ein, zwei Mal im Jahr einen größeren Korb von Teddys hin für die Kinder, die dann da verteilt werden. Und das fällt demnächst auch wieder an.
Der Bedarf ist so groß, Frau Rosendahl, Sie sind nur am Stricken den ganzen Tag, oder?
Ja, eigentlich in der Freizeit, ja. In der Freizeit, denn wenn ich so denke, ein Bärchen, um es nur zu stricken, das braucht eine Stunde. Um das in Form zu bringen und Gesicht drauf und Verzierung noch dran. Naja, also ist man 2 Stunden gut mit beschäftigt. Das nimmt sehr viel Freizeit, aber die habe ich auch. Und das sind auch viele unserer Mitstrickerinnen, die eben halt eine gewisse Altersstufe erreicht haben, die also dann schon über Zeit verfügen, obwohl der Rentner keine Zeit hat. Und die dann, es sind welche dabei, die stricken wirklich in jeder freien Minute. Die hätten jetzt auch hier ihr Strickzeug dabei.
Das haben Sie jetzt nicht
mitgebracht. Da gehöre ich nicht zu. Ja.
Aber dafür diesen wunderschönen Korb mit vielen kleinen Teddys und anderen lustigen Märchenfiguren. Frau Jarre, Ende April machen Sie vom Lions Club natürlich Ihr Frühlingsfest. Ich bin sicher, dass Sie auch für dieses Frühlingsfest wieder irgendein Hilfsprojekt auf die Beine stellen wollen, ja?
Ja, das machen wir und es steht auch schon fest, was es sein wird. Zunächst mal, das Frühlingsfest findet am 29. April statt. Also sozusagen tanzen wir mehr oder weniger in den Mai, das kann man sich gut merken. Und wir werden mit Casablanca unser Projekt starten. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Es ist ein Projekt.
Sie müssen uns erklären.
Ja, vom SKF, vom Sozialdienst katholischer Frauen. Und dort werden Frauen, die das Arbeiten nicht mehr so gewöhnt waren, auch noch sehr jung, wieder in die Arbeit gebracht. Das können Alkoholikerinnen gewesen sein, lange Hartz-IV-Empfängerinnen, was auch immer. Also Frauen auch aus schwierigen Verhältnissen, die lernen das Nähen. Und sie schneidern Karnevalskostüme. Und nun waren wir schon 2-mal auf der Modenschau, die immer im November stattfindet, und haben gesehen, was diese Frauen alles zaubern, aus alten Stoffen, aus Krawatten, also es ist wunderbar. Und jetzt haben wir Kontakt aufgenommen, dass wir gerne sie unterstützen möchten. Und dann haben sie sofort gesagt, wir brauchen dringend eine neue Nähmaschine, die so etwas professioneller ist, über 1.000 Euro kostet. Ja, haben wir gesagt, dann machen wir doch mal was Gemeinsames. Und nun gibt es bei uns zu unserem Frühlingsfest eine Modenschau, wo diese Kleidung vorgestellt wird. Und wir als Lions-Damen werden unter anderem auch die Models sein, die das vorführen. Wir haben schon jetzt ganz große Freude daran. Und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie alle kommen würden. 29. April.
Monika Jarre vom Lions Club Ursula hat jetzt schön erzählt über ihre Projekte oder ihr Modenschauprojekt anlässlich des Frühlingsfestes am 29. April hier in Köln. Jetzt möchte ich auch Herrn Bonnertz fragen, Nikolaus Bonnertz von der St. Raphael Flüchtlingshilfe im Irak. Auch Sie machen was zusammen mit den Kirchen, und zwar bald.
Ja, wir beabsichtigen im März, April in diesem Jahr Konzerte in Kirchen aufzuführen mit alten Musikinstrumenten, weil ein Vorstandsmitglied unseres Vereins spielt Kniegeige, ein uraltes irakisches Instrument, was er auch aus Bagdad von der Uni her kennt. Und er arbeitet in kleineren Gruppen, Quartetten höchstens. Und da wollen wir das in Kirchen da aufführen, Konzerte, und mit Eintrittspreisen, die dem Verein dann zugute kämen.
Wie haben Sie denn Werbung für dieses Projekt bisher gemacht?
Das werden wir jetzt beginnen, weil man das zu lange vorher nicht machen darf, so seine Auskunft. Und da werden wir Poster machen von einer Anzeige, die wir veröffentlicht haben in dem Magazin Kontext. Und das wird in DIN A3 oder DIN A2 Größe gemacht. Und das wollen wir vorher bekannt machen und dann vielleicht kurze Anzeigen oder irgendetwas schalten. Gegebenenfalls auch in der Kirchenzeitung, wo ich gerne einen Artikel schreiben würde, den ich bereits vorlegen.
Diese Unterkünfte für Flüchtlinge, die Sie organisieren oder auch bauen, wie sehen die aus?
Das sind Container, große Wohncontainer, wo Familien bis zu 3-4 Personen drin leben können. Und die sind, werden vor Ort hergestellt, weil es sinnvoll ist, sie nicht zu transportieren. Man transportiert dann ja nur Luft und letzten Endes werden die lokal beschafft von dem Krankenhaus. Und wir wollen eben nur Mittel dazu beisteuern und man hatte mich da gebeten, in Deutschland sich zu kümmern um finanzielle Unterstützung, die wir bisher leider nicht so in der Form, wie wir es gedacht haben, erreichen konnten.
Wie sind Sie auf den Produzenten dieser Container denn gestoßen? Haben Sie selber gesucht oder?
Den haben wir unten. Ich kenne den Markt auch ziemlich, da ich ja...
Weil Sie mal bei Mannesmann auch gearbeitet haben.
Ja, Mannesmann habe ich früher gearbeitet, aber seit vielen Jahren bin ich in Bagdad lokal tätig gewesen für eine emiratische Firma, die ich geleitet habe in Bagdad. Und daher kenne ich diese Firmen, die so etwas herstellen. Und so kam die Verbindung auch, dass der Verwaltungsleiter des Krankenhauses St. Raphael mich bat, doch um finanzielle Unterstützung mich zu kümmern.
Sind dann auch nicht nur diese Container, die Sie dann...
Das muss eine richtige Infrastruktur
genau
sein.
Genau, was hängt da noch alles mit dran?
Da hängt natürlich dran Elektrizität, Wasser und so weiter. Und das Sinnvolle ist, diese 300-400 Leute, die wir da unterbringen wollen, sollen zum Teil beschäftigt werden in einer angrenzenden Kirche, die dann umgebaut wird in ein Krankenhaus. Sodass man mehrere Zwecke damit erfüllt und die Leute selbstverständlich auch eine Tätigkeit und sinnvolles Leben führen können. Außerdem in ihrer Heimat, immer wieder. Und die wollen nicht alle nach Europa oder nach Deutschland kommen. Viele wollen gar nicht aus ihrer Heimat weg, aber sind gezwungen durch die Umstände, sich irgendwie zu orientieren. Und so kommen diese Leute aus dem Norden, angrenzend Kirkuk und so weiter, nach Bagdad und bleiben zurzeit bei Verwandten zunächst und sind dann nachher angewiesen darauf, dass man ihnen hilft mit einer Unterkunft und eventuellen Tätigkeit und so weiter.
Nikolaus Bonnertz von der St. Raphael Flüchtlingshilfe im Irak. Jetzt folgen hier die Nachrichten mit dem Neuesten aus Deutschland und der Welt. Danach geht es weiter mit dem Thema. Ich begrüße noch einmal ganz herzlich Nikolaus Bonnertz von der St. Raphael Flüchtlingshilfe im Irak, Monika Jaré vom Lions Club Köln, Ursula, sowie Ursula Rosendahl und Uwe Stumpf von den Trost-Teddys. Ja, Sie bauen, Frau Rosendahl, gerade hier die Trost-Teddys alle nochmal auf. Haben Sie die alle gestrickt?
Nein,
oder
nein.
Sie und Freundinnen, ne? Sie haben ja so Strickkreise, ne?
Wir treffen sich regelmäßig gemeinsam
stricken, da wird geschwafelt. Und,
es wird nicht nur gemeinsam gestrickt, es geht gar nicht um das Stricken, sondern man muss sich immer wieder austauschen. Für welche Projekte machen wir? Braucht einer Wolle? Braucht einer Füllmaterial? Das sind also alle 14 Tage, das ist der erste und der dritte Mittwoch im Monat, wo wir uns treffen. Dann bekommen wir auch manchmal Pakete, da sind unfertige Figuren drin, die müssen noch bearbeitet werden. Oder wir haben an den Figuren überall an unseren Anhänger, damit man das wieder nachverfolgen kann, wo es herkommt. Und die müssen dann wieder befestigt werden, also dass wir nicht ein klönender Strickkreis sind.
Kann man Sie auch besuchen?
Man kann uns gerne mal besuchen, man kann mal sehen, wie das Objekt aussieht. Wie gesagt, wir treffen uns am ersten und am dritten Mittwoch in der Volkshochschule in Bergisch Gladbach.
Sehr gut.
Jeden letzten Donnerstag in der Seniorenheim Lehrbacher Wald. In Bergisch Gladbach. Das ist diesen letzten Donnerstag von 14
bis 16 Uhr.
Sie zeigen bald auch einen Film, habe ich gehört.
Ja.
Wann ist das?
Der Film 5 Jahre Trust Daddy ist auch in diesem Seniorenheim Lehrbacher Wald am 3. März um 15 Uhr. Die Gäste sind herzlich willkommen. Und Eintritt ist kostenlos, genauso wie unser Verein. Wir erheben also keinerlei Mitgliedsgebühren. Jede Frau, jeder Mann, der Lust hat, uns zu helfen, kann daran teilnehmen. Und was wir auch besonders...
Natürlich auch spenden.
Ja, spenden gerne. Ne? Ja, finden Sie alles auf unserer Homepage www.trustdaddy.de. Und was wir noch besonders suchen, ist hier in Köln die Personen, die sich für uns engagieren. Wir haben nur einen einzigen Stricktreff hier in Köln und das bei einer Millionenstadt. Also wir suchen noch Leute, wir unterstützen die Leute auch gerne mit Füllwatte, mit Wolle, mit Infomaterial. Nur einfach melden, Kontaktformular gibt es auf unserer Homepage und wir kümmern uns dann um alles Weitere.
Frau Jarre vom Lions Club Deutschland, auch Sie planen, Herr Stumpf von den Trostellis, der hat schon einen fertigen Film, auch Sie planen, Sie haben was im Kopf, eine Idee im Kopf, da sitzen Sie gerade dran zusammen mit Ihren Kolleginnen vom Lions Club, was ist es?
Ja, also am 1. Advent in diesem Jahr werden wir wieder unsere Filmmatinee im Filmforum des Museum Ludwigs stattfinden lassen. Und derzeit überlegen wir eben, mit welchem Film wir vor die Menschen treten. Wir haben beispielsweise einen Film über ein autistisches Kind. Wir überlegen, ein 65-jähriger Mann, der als Pianist tätig war. Leider ist mir gerade der Name des Films entfallen. Und es gibt einen Film, der nennt sich Gold. Da geht es um die Paralympik und da werden auch drei Sportler begleitet. Eine Dokumentation, auch unheimlich spannend. Also solche Filme suchen wir uns heraus, die eben auch eine besondere Bedeutung haben. Und parallel eben suchen wir dann wieder den Spendenzweck hier in Köln, der zu diesem Thema passt.
Ähnlich wie Wüstenblume oder Rhythm
Is It. So, ganz genau.
Mhm. Ja. Also immer ein Film mit einem sozialen Anspruch.
Richtig,
Wie kommen Sie auf diese Filme? Suchen Sie ganz gezielt oder ist das auch teilweise zufällig? Oder wenn Sie mit Ihren Kolleginnen zusammensitzen, wird dann Brainstorming gemacht?
So ist es und es ist auch so, dass wir eine Filmausstatterin in unserer Gruppe haben, die eben übrigens derzeit bei dem Winnetou-Film in Kroatien gearbeitet hat. Und durch die sind wir auf die Idee gekommen, dieses Projekt so anzugehen.
Ja, langsam geht die Sendung zu Ende, aber ich möchte nochmal... Jedes Mitglied auch bemüht, sagt Herr Bonnertz von der St. Raphael Flüchtlingshilfe. Wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, ein kurzes Resümee zu ziehen, kurz Bilanz zu ziehen. Herr Bonnertz, was würden Sie sich für die Zukunft ganz dringend wünschen? Natürlich mehr Mitglieder für Ihren Verein. 12 € im Jahr kostet das Ganze, um Mitglied zu werden. Und da ist schon Unterstützung auch mit drin. Was planen Sie oder was liegt Ihnen im Moment besonders am Herzen?
Ich plane zum Beispiel weitergehend entsprechende Publikationen in Belgien vorzunehmen und in England, wo ich Freunde habe, die dabei helfen können, so etwas zu machen. Ansonsten geht es mir einfach immer wieder nur um das Ganze publik zu machen und um Spenden einzuwerben, von 5 € bis was weiß ich wo viel. Aber das ist der Hintergrund. Es ist nicht damit getan, dass die Leute sich das durchlesen, was ich ihnen in die Hand gebe, sondern ich erwarte auch gerne eine Reaktion, eine Überweisung oder wie auch immer. Steht alles in diesem Flyer drin, den wir hier haben und den Sie jederzeit im Internet auch abrufen können unter www.sankt-raphael-bgw.de.
Und Sie sind natürlich auch immer offen für Kooperationspartner.
Jederzeit. Gerne kümmere ich mich um Kooperationen, habe auch Verschiedenes schon versucht, aber das ist irgendwie nicht so angenommen worden, wie ich mir das gedacht hatte.
Aber ich sehe, Sie sind ein hartnäckiger und zäher Mensch, auch sehr überzeugt von dem, was Sie tun. Also von daher habe ich da keine Probleme, dass Sie irgendwann den Kopf in den Sand stecken oder irgendwann die Sache aufstecken.
Aufgeben werde ich nicht. Dankeschön.
Genauso wie Frau Jarre auch, Sie werden nicht aufgeben. Sie haben gerade auch dem, hier werden schon auch... Kooperationsmöglichkeiten gesponnen, auch untereinander sehe ich gerade. Frau Jarre, auch Ihr Schlusswort gerne gehört.
Ja, ich würde gerne nochmal darauf aufmerksam machen, dass Lions allgemein, also international, im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird. Also 1917 zum ersten Mal gegründet in den USA. In diesen schrecklichen Zeiten damals haben sich eben auch Menschen zusammengetan, um zu helfen. Und ja, das wollen wir weiter unterstützen und würden uns sehr, sehr freuen, wenn viele, viele Menschen uns eben dabei unterstützen.
Nochmal die Internetadresse, wie man sie erreichen kann. Also erstmal Lions Club Ursula in Köln.
Lions, aber
Sie können natürlich auch bundesweit mit dem Lions Club, mit dem Damenclub, muss man sagen. Ein einziger Damenclub in Köln von den Lions. Mit denen können Sie auch bundesweit in Kontakt treten. Unter welcher Internetadresse findet
Wenn
man sie?
Wenn Sie zunächst einfach die Internetseite nicht haben, dann gehen Sie auf Lions Clubs und dann werden Ihnen verschiedene Lions Clubs aufgeführt. Wenn Sie aber gezielt suchen wollen, dann ist es www.lions-ursula.de.
Eigentlich ganz einfach zu merken, genauso wie der Name trostteddy.de. Frau Rosendahl, Sie lachen so ein bisschen. Wie viele Teddys werden Sie noch oder wie viele Schals und wie viele Mützen für Frühchen, für Menschen aus prekären Verhältnissen, aber auch für Flüchtlinge wollen Sie noch stricken?
Das kommt auf meine Lebensdauer an. Solange ich lebe, solange meine Hände es tun, solange es den Verein gibt und solange es, und ich glaube, das gibt es immer, trauernde, traurige Kinder gibt.
Die Gruppen, die zusammenkommen, um zu stricken, wie ist so der Altersdurchschnitt? Sie sagten, also es sind vielfach Frauen, die da halt noch eine Beschäftigung suchen, aber ich nehme an, dass die Gruppe für alle Altersgruppen offen ist.
Die Gruppe ist für alle Altersstufen und sie ist auch eigentlich für alle Nationen. Ich habe schon versucht, türkische Damen zu gewinnen, die bei uns mitmachen, um das Ganze auch ein bisschen, ja, nicht weltweit zu machen, aber so, wir haben ja nun in Deutschland nun sehr viele Völkergruppen, die zusammenleben und die auch alle ihre Kinder haben und die den Gedanken vielleicht auch selbst weiterbringen könnten. Und ja, ich hoffe, dass diese Kinder von unseren, mit unseren Sachen getröstet werden und lachen können.
Da habe ich überhaupt keine Bedenken, wenn ich in das lächelnde Gesicht und überzeugte Gesicht von Uwe Stumpf blicke, der Initiator der ganzen Geschichte. Und man muss sagen, Sie sind ja nicht nur hier im Rheinland, also in Köln, Bergisch Gladbach und so weiter tätig, sondern Ihre Aktion, die hat ja mittlerweile bundesweit auch Wellen geschlagen. Ne? Sie sind eigentlich schon bundesweit tätig.
Ja, wir sind bundesweit tätig. Der nördlichste Strickkreis, den wir haben, der ist in Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein und der südlichste in München. Außerdem haben wir noch zwei Strickerinnen aus England. Die haben wir durch Zufall getroffen. Und zwar, wir sind jeden dritten Advent in der Uniklinik in Köln im Bettenhaus und verkaufen dort ausnahmsweise unsere Strickfiguren, damit wir wieder Geld bekommen für unsere Füllwatte, weil wir brauchen spezielle Füllwatte, die waschbar ist, die sterilisierbar ist. Und da haben wir zwei Damen getroffen und die schicken uns zwei, dreimal im Jahr ein Päckchen mit ihren Teddys. Und wie gesagt, wir freuen uns über jedes lächelnde Gesicht, das wir sehen und um jede Person, die uns unterstützt, sei es durch das Fertigen von Schals, Mützen, Teddys, anderen Püppchen oder halt auch durch Spenden.
Hier auch nur lächelnde Gesichter im Studio. Ich danke ganz herzlich Uwe Stumpf von Trost Teddy e.V. und auch natürlich an Ursula Rosendahl, Kollegin von Uwe Stumpf, die auch fleißig mitstrickt. Ich danke Monika Jarre vom Lions Club Ursula in Köln und Nikolaus Bonnartz von der St. Raphael Flüchtlingshilfe im Irak. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, den Menschen am Radio auch Mut gemacht haben, eigene Projekte vielleicht ins Leben zu rufen oder sich zu engagieren bei Ihnen. Internetadressen wurden bereits genannt. Sie können auch über domradio.de nähere Informationen erfahren. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Jetzt folgt hier die Sendung Der Mittag mit dem Neuesten aus Deutschland und der Welt. Ihnen allen an den Hörgeräten Gottes Segen und eine gute Zeit.